Ja, Jesus, nochmal möchte ich dir danken, dass du eben der Ente bist, der den Weg gegangen bist. Danke, dass du als Fürsprecher vor unserem himmlischen Vater bist und dass wir Zugang dürfen haben zum Vater und jetzt auch zu deinem Wort. Und ich danke dir, dass du den Lukas auch ausgerüstet hast. Danke, dass er wieder ist hergestellt wurde, dass er wieder darf gesund sein und jetzt uns auch am Wort tut dienen. Ja, danke, dass das Wort darf zu uns reden, dass wir einen offenen Geist dürfen haben, dass du eben kannst Einfluss nehmen in unser Leben und dass du uns kannst froh machen. Danke für dein Reden und dass du den Lukas segnest und uns zum Segen lassen werden. Amen.
Ja, guten Morgen. Ich hänge ja sonst nicht so eine Flasche, aber heute hatte ich so Freude, dass ich singen kann, dass ich es gescheiter hätte lieber lassen. Dann habe ich einen Hustanfall bekommen. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht der Einzige, der da ein bisschen um den Husten ist. Allen eine gute Besserung. Ja, wir haben gerade das Stück gespielt, das ist mir noch der Präsenter. Nein, ich muss noch. Und das Lied, das wir jetzt da gespielt haben, das ist wirklich, das hat mich beschäftigt schon die ganze Zeit. Also wir haben es vor 14 Tagen im Gottesdienst gesungen mit dem Chor. Nein, schon länger als 14 Tage. Nach der Singstadt, also Anfang März, 13. März war es. Schon Monate her. Genau. Haben wir es im Chor gesungen und das ist ein wunderschönes Lied. Es geht in diesem Lied darum, dass da einer, es heisst zwar jemand, somebody, aber ich habe gefunden, ich will es ein bisschen persönlicher übersetzen und habe geschrieben, einer. Es war einer gewesen, weil es ist ja gut möglich, dass wir das schon alle erlebt haben in unserem Leben, dass jemand für uns eingestanden ist. Und das ist eine wunderbare, segensreiche Sache. Und auf das möchten wir auch immer wieder hinweisen, wenn wir für Ministry werben oder man das sich darf segnen lassen oder zum Kreuz darf stehen. Das ist auch, einer steht für mich ein. Und das eine, wenn wir diesen Text so lesen, wer könnte das sein, wenn nicht Jesus selber? Er ist für uns an den himmlischen Thron gegangen. Und er sagt ja das, dass er für uns betet. Und wir lesen das auch im Johannesevangelium, wie er für die bittet, die nach ihm werden kommen. Und wie er Thomas sagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Also das Lied, das ist etwas Wunderbares. So. Und ich werde es auch wirklich auf Jesus hin münzen und sehen. Was führt dazu, dass wir solche Gebete nötig haben? Es ist die Erfahrung der Jünger, die sie da so in dieser ganzen Osterwoche oder Karwoche durchgemacht haben. Zuerst die riesige Freude vom Einzug und dann wird ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen. Da kommt Dunkelheit, sprichwörtlich am Karfreitag ihres Lebens, Verwirrung, Sprachlosigkeit, Angst, Zerstreuung. Das ist die Ausgangslage für Ostern. Und das ist eigentlich immer die Ausgangslage für den Punkt, um Jesus zu entdecken. Wer nicht vorher irgendwie, glaube ich, in einem Tal ist, in einem Gewissen, wer keinen Durst und keinen Hunger hat, wird Jesus schwerlich entdecken können. Nur so kognitiv. Weil es gibt so viele Fragen, oder? Schon du Verstehung, also wie soll das gehen, wer ist dabei gewesen? Und da kann ja jeder behaupten nach 2000 Jahren und all die Fragen, ja, aber zu entdecken, Jesus ist auferstanden, das muss persönlich mein Leben berühren. Und wir dürfen wissen, es ist ja Gottes Kraft, die ihn auferweckt hat und Gottes Treue hat es geschafft. Das Licht von der Ewigkeit, die ewige Hoffnung, kommt ins Leben, ins Dunkel von diesen Jüngern, die verwirrt, sprachlos, entsetzt, völlig demoralisiert da waren. Vielleicht auch entmutigend, also nicht nur vielleicht, sondern auch wie eine Depression erlebt haben. Und da rein kommt das Licht von Jesus, von seiner Auferstehung. Und das darf uns auch ermutigen, so ganz klar, er kommt auch in mein Dunkel. Aber jetzt eben, wenn ich uns auf der heutigen Bibeltexte auflöpfen, wo wir im Philipperbrief im 3. Kapitel lesen. Da schreibt der Paulus, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben von Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus, oder der Luther schreibt, um ihn allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. In diesem Abschnitt im 3. Kapitel vom Philipperbrief umreißt der Paulus ganz kurz eigentlich sein Lebenszeugnis. Und was erzählt er? Dass er ein Pharisäer war. Und zwar hat das bedeutet, vor den Menschen perfekt. Religiös hast du dem nichts sagen. Der hat als Vorbild gelebt. Und zwar für alle. Er hat sogar von sich selber gesagt, ich habe keine Fehl und Tadel gehabt. Und ich glaube, wenn er so überzeugt ist, schreibt, wird es auch so sein. Dem hätten wir nichts nachweisen können, was jetzt falsch war an ihm. Und dann sagt er, aber ich bin nicht perfekt vor Gott, sondern ich habe gemeint, ich sage es. Und er ist ein Verfolger der Christen geworden. Ein glühender Verfolger, weil er ja auf der Seite von Gott war und das Recht hatte dazu. Und auch ausgerüstet worden ist mit der entsprechenden Macht. Und in einem quasi pervertierten Glaubensverständnis die Menschen verfolgt hat. Aber was ist passiert? Er ist dem auferstandenen Jesus begegnet. Er hat ihn von seinem Ross oben runtergeholt. Und was ist als erstes passiert, nachdem er sein Licht hat gesehen? Es ist putzdunkel geworden um ihn. Er hat nichts mehr gesehen. Er hat verwirrt, musste zur Kenntnis nehmen, dass er geführt werden muss. Er hat keine Ahnung gehabt, was mit ihm geschieht. Bringen sie mich jetzt um oder was ist jetzt los? Und die Ungewissheit, die hat an ihm geschaffen. Die Dunkelheit, die der Paulus erlebt hat, die kurzen paar Tage, und doch sind sie lang gewesen, da hat er darüber nachgedacht. Ist das wirklich die Stimme von Jesus gewesen? Und es hat sich eins zum anderen gefügt und er konnte erkennen, weil Jesus ja nicht lügt, dass alles so kommt, wie er es gesagt hat. Und aus dem Ruf kommt der Mensch zu ihm, wo man vielleicht auch sagen kann, er ist für ihn eingetreten. Er ist gesendet worden von Jesus selber zu dem Verfolger, zu seinem Find. Und er hat ihm die Hand aufgelegt und hat gesagt, Jesus, schick mich, du sollst wieder sehen können. Und da ist es ihm hell geworden. Und er hat gemerkt, durch das, dass Jesus Christus wirklich ein lebendiger Herr ist. Und so hat er den Auftrag bekommen und ist abhängig, hat sich abhängig gemacht von einem unsichtbaren, aber lebendigen, auferstandenen Herr. So ist er auf das Mal bei den Leuten, wo vorher alles perfekt war, der Unperfekte war. Er ist angreifbar geworden, er ist der Mensch geworden, der verfolgt worden ist, um seines Glaubens willen. Völlig ein umgekehrter Händchen, die haben wahrscheinlich alle gedacht, was ist los mit dem, der spinnt. Aber in Gottes Augen war er vollkommen gemacht gewesen und ausgerüstet gewesen mit der Kraft, die er gebraucht hat, für einen gewaltigen Dienst zu tun. Ein fast übermenschlicher Dienst, wenn man denkt an die Transport- und Kommunikationsmittel von dieser Zeit, die sie gelebt haben. Wie kommt es dazu, dass ein Mensch sich so daneben wandeln kann? Ich habe dem ein bisschen nachgedacht, auch inspiriert noch, immer noch von diesem Lied, dass da einer ist, der für uns eintritt. Und merke, es braucht auf unserem Lebensweg, und ich glaube, jeder von uns kann das hoffentlich auch bezeugen, in meinem Leben hat es Menschen gegeben, die für mich eingetreten sind. In meinem Leben hat es Menschen gegeben, die geglaubt haben, dass Jesus mehr kann, als Menschen sagen. Ich musste denken, es gibt so mathematische Modelle. In der Schule sieht man dem Mengenlehre, oder? Ich will jetzt da keinen Theorievortrag haben. Aber es gibt so verschiedene Einflusskreise oder Persönlichkeiten sich treffen, dann hat man ja Gemeinsames und Settings, die man nicht gemeinsam hat. Und die Schnittmenge von dem ist das, was eigentlich die Übereinstimmung zeigt. Der Paulus hat trotz seinem Pharisäertum wenig Schnittmenge mit Gott. Er hat in seinen Augen alles richtig gemacht. Und doch hat er vielleicht nur eine kleine Scheibe Schnittmenge mit dem, was Gott wirklich meint. Weil Gott immer auch darauf hingewiesen hat, du sollst nicht Gesetz nach dem Buchstaben kennen, sondern im Herz befolgen. Du sollst die Nächsten nicht bedrücken. Du sollst als Vorbild in der Liebe handeln. Und da haben ja doch die alten Propheten immer wieder davon geredet. Und so eine Schnittmenge haben wir, glaube ich, alle, hoffe ich doch, auch mit Gott. Und weil das Leben eben nicht so einfach ist, es ist nur ich und Gott und dann ist das gegessen, sondern wir haben ja noch andere Einflüsse, die wir Schnittmengen haben damit. Arbeit, Familie, Beziehungen, die Leute, die auf uns eindringen, das können ja auch Lehrer sein, oder Haltungen an Schulen, oder Haltungen von ganzen Menschengruppen. Das kann eine Haltung hier drin sein. Das ist eine Schnittmenge, oder, wo wir einen Teil teilen und einen Teil wahrscheinlich nicht. Ich glaube, keiner von uns würde 100% auf das Schema passen, das ich ihm vorlegen würde. Und das ist auch richtig so. Und keiner von uns passt auch 100% auf die Schnittmenge, die Jesus uns gibt. Das ist nämlich gar nicht möglich. Vielleicht würde man denken, ja, es würde ja so eine Art wie eine Mondfinsternis geben. Das würde man ja gar nicht mehr sehen. Umgekehrt wäre es, oder? Also wir würden ja strahlen wie die Sonne. Wenn wir uns ganz würden vor Gott herstellen und ganz in seinem Licht könnten leben, wie ein Paulus. Und ich glaube, das ist für mich schon die Frage. Der Paulus sagt, das, was mich abgehalten hat, mehr Schnittmenge mit Gott wirklich zu haben, ist mein eigenes Leisten und meine religiöse Position. Er schreibt es da. Ich versuche jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und das genaue Befolgen vom Gesetz, vom religiösen Gesetz vor Gott können zu bestehen. Und das ist ja immer das, was wir so gerne wetten. Ich wette etwas tun, ich wette aktiv sein, ich wette doch Gott können gefallen, ich wette etwas Gutes tun. Manchmal tun wir uns ein Gewissen beruhigen damit. Aber das alles bringt uns nicht mehr Schnittmenge mit Jesus. Das bringt uns nicht mehr Kraft. Manchmal meinen wir es. Was bringt uns mehr Kraft? Es ist die Schnittmenge, die uns eigentlich ausschließt von ihm. Das Eigene trennt uns von ihm, ist wie eine Mauer und hindert Gott und sein Geist daran, dass wir mehr von ihm erleben können. wir sind Schweizer, oder? Und eben, wir trauen den Versicherungen oder den Pharma oder wem auch immer. Wir vertrauen vielen Leuten unser Leben an. Am Buschauffeur, am Lokführer zum Glück, das ist eine super Sache. Aber wir sind eigentlich manchmal recht leichtfertig, wie wir wollen, dass wir alles unser Leben anvertrauen. Aber bei Gott, ja, das ist eine schwierige Sache. Weil ihn sehen wir nicht. Aber eigentlich würden wir wissen, dass er Auferstehungskraft hat. Und das ist manchmal, also ich denke manchmal auch, ich bin doch ein bisschen Halsklopf. Wieso fällt es mir so schwer? Wieso kann ich nicht mehr Schnittmenge mit ihm haben? Es wäre so schön, wie ein Paulus durch die Strasse zu gehen und jeder, den ich anschaue, wird gesund. Also der Paulus hat das auch nicht so gemacht. Im Fall. Das ist also eine überhörte Meinung, manchmal, die man hat vielleicht von ihm. Punktuell war das. Aber dort, wo er gemerkt hat, das ist jetzt mein Auftrag, dort funktioniert es. Und dort, wo du heute merkst oder gewillt bist, zum Hören auf das, was Gott sagt in dein Herz, dort funktioniert die Auferstehungskraft auch bei dir. Du kannst genauso wie ein Paulus anderen Menschen eine Hand auflegen, wie es muss sein. Aber du musst wissen, du musst einen Auftrag haben dazu oder eine innere Überzeugung, mindestens, dass das dran ist. Man kann viel Unrecht tun mit fromme Sachen. Man kann Menschen verletzen. Man kann sie verwirren. Man kann ihnen die Schnittmenge fortnehmen. Wir hatten Zaro einen Menschen, der war Alkoholiker von der Gasse. Und er ist ab und zu ist er in den Gottesdienst gekommen und irgendwann haben wir gemerkt, dass er furchtbar gern und gut Perkussion spielt, am Schlagzeug hockt. Und dann haben wir ihn eingeladen und gesagt, hey, spiel doch mit am Sonntagmorgen. Und dann hat er gesagt, ja, das darf ich doch nicht. Und im Chor hat es auch einige gegeben, die gefunden als ein Alkoholiker oder am Schlagzeug im Gottesdienst, das geht doch nicht. Ja, wieso geht das nicht? Und irgendeinmal hat er gesagt, weisst, ich komme nicht fort davon, aber wenn ich bei euch bin, dann trinke ich weniger. Und da habe ich gefunden, das ist doch eigentlich auch wie eine Schnittmenge. Eine kleine Anfang. Aber es gibt eine. Schnittmenge, die zum Beispiel eine Gemeinschaft einem Menschen eröffnen kann, dass er näher zu Jesus kommen kann. Und später haben wir erfahren, dass er nicht nur ein Alkoholiker ist, sondern früher eine Frau war, also ein Umbauter und eine Tochter geboren hat. Und wir haben nie im Leben für möglich gehalten, dass das wahr ist. Aber es war so. Und dann hat es mich dann auch nicht mehr erstaunt, wieso dass er in diesem Dilemma war, die ganze Zeit. Oder? Aber der Mensch hat angefangen, eine Übereinstimmung, eine Schnittmenge mit Jesus Christus aufzubauen. Durch den Kontakt mit anderen. Und da kommt einfach die Rolle, dass Menschen füreinander einstehen, so wichtig rein. Leider ist er nicht dazu gekommen, dass er einfach, wie wir es uns wünschten, frei geworden ist oder ein Wunder erlebt hat. Er ist heute, glaube ich, immer noch in der gleichen Position. Und ich weiß nicht, ob er heute noch kommt. Er hat einfach eine Phase gehabt, wo er es konnte. Und ich bin sicher, dass Gott das nicht vergisst. Und ich bin sicher, dass auch bei anderen Leuten, wir hatten auch Zeris auch einen gehabt, der ist im Alkohol schlussendlich gestorben. Aber wenn er eine gute Phase hatte, dann war er so eine Perle von einem Mann. Und war so ein liebenswerter und handherum, dann hat er wieder eben einen zu viel gehabt und dann war wirklich einer zu viel gewesen. Und dann hast du gemerkt, die Schnittmenge wäre da, die Verbindung wäre da, aber da gibt es eben noch andere Einflüsse. Die anderen Einflüsse, die wieder Alkohol, körperlich, aber auch Belastungen vom Leben, Traumata, die man nicht überwinden kann, die einem wie zurückreissen die ganze Zeit. Aber was ist unsere Aufgabe? Die Kraft von der Auferstehung zu bezeugen. Das war die Aufgabe von Paulus als Apostel und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, als Christen in dieser Kraft selber zu leben, immer wieder neu, aber sie auch anderen Menschen zu bezeugen. Und diese Kraft ist natürlich, wenn wir als Christen so wie ein bisschen brav unterwegs sind. Man sagt ja, wenn sich jemand frisch bekehrt, ist er voll Feuer. Und will allen erzählen, was Jesus an ihm getan hat. Und so mit den Jahren geht das Feuer ein bisschen oben runter. Und das ist ein normaler Prozess. Das ist mit allem so. Ist auch in anderen Bereichen von Beziehungsarbeiten so. Aber eigentlich ist das schade. Der Paulus schreibt einmal an Timotheus, er soll die Gabe neu beleben, wo ihm durch Handauflegung dann zumal sei zuteil worden. Und mit der Gabe neu beleben meint er eigentlich, wenn du eine Gabe hast, dann musst du sie pflegen. Und dann musst du dort drinnen leben. Es nützt nichts, eine Gabe zu haben für sich und sie einfach für sich zu behalten. Eine Gabe ist dazu da, um geteilt zu werden. Musik für sich selber ist schön, aber es ist nicht so erfüllend. Es ist schöner mit anderen zusammen. Einen schönen Brief schreiben ist eine wunderbare Gabe, aber wenn ich den Brief nie abschicke, dann erfüllt es wie sein Zweck nicht. Und wir alle haben Gaben von Gott bekommen. Und die grösste Gabe, die er uns schenkt, ist die grösstmögliche Schnittmenge, es ist seine Gnade. Das, was er da hat für uns am Kreuz, das ist sein Geschenk an mich, an mein Leben. Und ich soll mich fragen, das ist mir klar geworden beim Lesen von diesem Abschnitt da vom Paulus im Philipperbrief, ich soll mich wirklich fragen, welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben noch? Gebe ich ihm wirklich den Platz, wo da der Paulus so schreibt? Ich will alles daran setzen, dass er in mir Gestalt bekommt. Dass er seine Kraft in mir leben kann. Und eigentlich habe ich diesen Wunsch oft, aber gleichzeitig, wenn er kommt, merke ich, es gibt eine Spannung. Weil da kommen all meine Ängste, oder? Ja, aber wenn er dir etwas verlangt von dir, was du nicht kannst. Aber wie ist es denn, wenn du jetzt das auch beten sollst, wenn gar nichts passiert? Dann stehst du ja als Trottel da. Und du hast Gott noch unehr. Das dürfen wir ihm überlassen. Das dürfen wir ihm überlassen. Wir dürfen unsere Sehnen dem nachgeben. Ich will, dass Christus mehr Gestalt in mir bekommt. Ich will ihn nicht aktiv daran hindern, mehr Übereinstimmung mit meinem Wesen überzukommen, sondern ich will ihn aktiv einladen. Ich will verbunden sein mit ihm. Und wie werde ich verbunden mit ihm? Der Paulus schreibt es auch hier. Ich will ihn nicht nur besser kennenlernen und die Kraft von seiner Auferstehung erfahren und auch leben, sondern dazu gehört auch, das Leiden anzunehmen. Mein eigenes. Und dann darf ich wissen, es ist einer da, der mich vertritt. Er selber. Er lässt mich nicht los. Egal wie gross das dann meine Schnittmenge am Schluss ist. Egal, ob es ein Mensch ist, der Alkoholiker ist und vielleicht nur kurze Fenster hat in seinem Leben, wo sein Herz aufgeht für Jesus. Jesus vergisst es nicht. Aber in dem Moment darf ich so einem Menschen vielleicht beistehen und ihm helfen, dass das Licht vom Evangelium drinnen bleibt, sogar wenn der Alkohol oder die Umstände kommen und es wieder verdecken wollen. Sie können es verdecken. Sie können alle Kraft nehmen, aber sie können es nicht löschen und sie können es nicht fortnehmen. Weil das ist die Sache von Jesus. Und wir müssen nicht über Leute urteilen, ob sie echt gerettet sind oder nicht, sondern wir dürfen für sie einstehen. Und ich finde das etwas Tolles. Leiden annehmen, das eigene Leiden, aber auch das Leiden von Jesus, bedeutet, er ist wirklich auch für mich gestorben. Auch für mich, wenn ich schon 50 Jahre als Christ unterwegs bin oder noch länger unterwegs bin, jeder bald neue Tag sollte das wie für mich vor Augen führen. Vielleicht ist es gut, wenn wir es nicht jeden Tag machen, dass wir uns nicht daran gewöhnen. Alles, was wir aus Gewohnheit machen, machen wir ja automatisch und denken gar nicht mehr, wie das Tischgebet oder wie das Vaterunser. Mach es bewusst. Das Leiden annehmen, einer ist da, der mein Leiden kennt, der dein Leiden kennt, der dich und mich vertritt vor dem höchsten Vater und uns freispricht und uns überhilft. Und der Kreuzestod, den er erlitten hat, ist die Grundlage von aller Erlösung und gar nichts, was ich tue. Gar nichts vom schönen Spielen oder vom Singen oder vom sich einsetzen oder vom Geschenkli machen. Das sind Auswirkungen von dieser Gnade, wenn es gut ist. Auswirkungen von der Liebe. Aber es sind nicht Sachen, die ich mir Liebe und Gnade von Gott kann verdienen damit. Das ist der Unterschied. Es vergrößert die Schnittmenge nicht, wenn ich es aus dieser Motivation tue. Aber wenn ich es aus dieser Motivation tue, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er Grundlage ist für das, was ich tun kann, dass ich frei bin zu dem, was ich tue, ist das wunderbar. Und Jesus ist mein Herr. Das ist das Bekenntnis von Thomas, wo er Jesus darauf verstand, tatsächlich beim zweiten Mal gesehen hat. Jesus ist mein Herr, ist das Bekenntnis von allen Christen, die Jesus erfahren haben. Und das Bekenntnis, das dürfen wir für uns leben. Was bringt das? Es bringt Licht und Kraft ins Leben. Und es bringt Hoffnung sogar über alles Leiden raus. Hoffnung, die genug stark ist, dass sie auch für den Nächsten lenkt. Der, der keine Hoffnung hat. Und so werden wir für andere zum Rissflicker, bald gesehen, in Rissretter. Und so möchte ich eigentlich jetzt auch einladen, vielleicht hat jemand das Gefühl, ja, mehr Schnittmenge, vielleicht hat das jemand angesprochen, ich möchte mehr von Jesus und ein bisschen weniger von mir. Und das ist nicht einfach mit einem einfachen Bekenntnis gemacht, sondern das ist ein täglicher Kampf. Ich will mehr von Jesus und ich will weniger auf mich schauen. Mich nicht hindern von dem, was mir begegnet, von meinen eigenen Bedenken, ob ich echt flach rauskomme, ob jetzt Jesus echt mir hilft, sondern es ist einfach auch wagen und Glauben wagen, und das Abenteuer eingehen, dass Jesus mehr kann, wie wir schon gehört haben von Gusti. Jesus kann mehr, weil er ist auferstanden, wahrhaftig. Und ich werde einfach einladen dazu, das dürft ihr einen Platz machen für euch ganz still. Oder auch, vielleicht wird jemand vorkommen zum Kreuz. Oder vielleicht wird jemand für sich beten. Das ist auch möglich, dann dürft ihr nach dem Gottesdienst auch nachher hierher kommen oder vorkommen oder jemanden von uns ansprechen, um sich segnen und zu sagen, ich will mehr von Jesus. Und wir können nicht mehr als füreinander beten und einander segnen. Die Musik spielt ein Stück dazu. Während dieser Zeit von Reflexion, wo ein bekannter Musikvers Chorus vertont ist, Jesus, lehr mich beten. Jetzt geht gerade der Präsenter nicht mehr da. Kannst gerade die Folie weiter drücken. Genau. Mhm.